zum Thema Israel äußern zu können, ganz besonders in dieser Zeit. Und ich werde, denke ich, daher auch einen Teil des Themas ein bisschen umändern, um auch auf die aktuelle Lage, die in Israel zurzeit in den Medien sehr präsent ist und wo man über die Nachrichten und Zeitungen sehr viel hört, um da eine Stellungnahme zu geben, vielleicht weniger vom Politischen her. Ich denke, das wird relativ gut, besser als in früheren Konflikten von den Medien abgedeckt. Gibt es immer noch manche Mängel, wo man manches besser machen könnte, aber ich denke, da seid ihr auf einem ähnlichen Stand wie ich, aber ich denke, dass es wichtig ist, dass wir eine biblische Perspektive auch bekommen über das, was gerade im Nahen Osten bekommen, und dass wir verstehen, warum es in dem Konflikt eigentlich geht. Und ich denke, da werden wir in einem oder zwei Vormittagen diese Woche noch drauf eingehen. Aber das Kernthema für die Vormittage werde ich dennoch beibehalten. Es sind die Feste Israel, weil ich persönlich denke, das sind sehr wichtige Themen für uns als Christen, weil sie uns nicht nur helfen, das jüdische Volk besser zu verstehen, sondern weil sie uns auch helfen, unseren eigenen Glauben an Jesus besser verstehen zu können. Und das werden wir in diesen Tagen machen. Die Morgensandachten wahrscheinlich im Hauptzelt, die, ich denke, morgen früh, nächste Woche am Dienstag, wenn ich mich nicht täusche, stattfinden werden. Da werde ich eine kurze Bibelarbeit in zwei Teilen über den Römerbrief machen. Und dann am Sonntagabend wird mehr ein generelles Seminar sein, warum überhaupt Israel so wichtig ist für uns als Gemeinde, ganz besonders auch im Anbetracht dessen, dass die Organisatoren der Zeltstadt Kia sich entschieden hat, Israel zu einem ihrer Kernsäulen hier und zu einem Kernauftrag ihrer Arbeit machen zu wollen. Vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Meine Frau und ich, wir leben seit 12 Jahren in Israel. Ich bin kein Theologe, von daher entschuldigt vielleicht manche theologische Mängel, die ihr in meine Vorträge findet. Ich bin eigentlich Physiker, Naturwissenschaftler. Und als solcher sind wir auch vor 12 Jahren nach Israel gelandet. Wir haben ein Angebot oder eine Einladung bekommen, im Weizmann-Institut eine Doktorarbeit in Physik zu machen, was ich angenommen habe. Wir waren dann die ersten 6 bzw. 5,5 Jahre in der Nähe von Tel Aviv, wo ich Physik studiert habe. Und dann nach Ende meiner Studien hat Gott mir einen sehr deutlichen Ruf gegeben, den Fachbereich Physik zu verlassen und in die Arbeit der christlichen Botschaft einzusteigen, wo ich seit 4 Jahren den deutschen Zweig leite und seit 2 Jahren auch als internationaler Direktor tätig bin. Das heißt, dass ich zuständig bin für das Netzwerk, das wir als christliche Botschaft weltweit haben. Wir haben in über 50 Länder Zweigstellen von der christlichen Botschaft. Und das ist mit meine Aufgabe, das zu betreuen. Wir haben 3 Kinder, David, Simon und Nathanael, die seht ihr vielleicht irgendwann mal rumspringen in der Woche. Die sind der kleinste 2,5, der sieht schon ein bisschen größer aus, aber der ist noch recht jung. Dann die 2 größeren, Nathanael ist 6 Jahre, wird 7 und der große David 8 Jahre, wird jetzt bald 9. Also habt ihr einen kurzen Familienüberblick. Die Feste Israels. Und ihr habt es vorher schon gehört, mir gefällt eigentlich der Titel die biblischen Feste besser, weil wenn man die Feste Israel nennt, dann steht man immer in Versuchung, dass man sagt, ja, was geht mich das an? Ich bin ja kein Jude, ich bin ja kein Israelis, warum soll ich mich überhaupt mit israelischen Festen beschäftigen? Pesach und Shavuot und Sukkot, warum sollen wir das feiern? Wir haben ja Ostern und Pfingsten und Weihnachten und was weiß ich alles. Da brauchen wir ja nicht noch zusätzlich jüdische Feste. Aber die Bibel nennt sie eigentlich nirgends jüdische Feste oder israelische Feste, sondern in der Bibel werden sie in der Regel immer die Feste des Herrn genannt. Und ich liebe eigentlich den Begriff die biblischen Feste, weil es Feste sind, wo uns die Bibel sehr, sehr viel darüber sagt. Und wo für uns wichtig ist, diese Feste zu verstehen, damit wir unsere eigene christliche Feste verstehen können. Da werdet ihr gleich sehen, was ich damit meine. Ich möchte einsteigen und ich hoffe, ihr habt eure Bibeln dabei. Wir werden die nächsten Tage viel aus der Bibel lesen. Wer sie heute nicht dabei hat, möchte euch ermutigen, bringt die Bibel morgen mit. Wir werden beginnen im 2. Buch Mose, Kapitel 24. Und lesen dort die Verse 14 bis 19. 2. Mose, Kapitel 24. Und ich lese die Verse 14 bis 19. Ein Entschuldigung, es ist Kapitel 23. Kapitel 23 im zweiten Buch Mose, Verse 14 bis 19. Dreimal im Jahr sollst du mir ein Fest feiern. Das Fest der ungesäuerten Brote sollst du halten. 7 Tage sollst du ungesäuerte Brote essen zur bestimmten Zeit im Monat Aviv, so wie ich es dir befohlen habe, denn in diesem Monat bist du aus Ägypten ausgezogen. Und man soll nicht mit leeren Händen vor meinem Angesicht erscheinen. So denn das Fest der Ernte, wenn du die Erstlinge deiner Arbeit einbringst, von dem, was du auf dem Feld gesät hast, und das Fest der Einbringung am Ausgang des Jahres, wenn du den Ertrag deiner Arbeit vom Feld eingebracht hast. 3-mal im Jahr sollst du alle deine Männer erscheinen lassen vor dem Angesicht Gottes des Herrn. Du sollst das Blut meiner Opfer nicht zusammen mit Sauerteig darbringen, und das Fett meiner Festopfer soll nicht bleiben bis zum anderen Morgen. Die frühesten Erstlinge deines Ackers sollst du in das Haus des Herrn deines Gottes bringen. Du sollst ein Böcklein nicht in der Milch deiner Mutter kochen. Der letzte Vers übrigens ist der Grund, warum das jüdische Volk bis heute keine Rammschnitzel isst. Weil die Bibel hier sagt, man soll das Böcklein nicht im Mulch der Mutter kochen, und die haben das Gesetz ausgeweitet und haben gesagt, man soll eben generell keine Milchspeisen zusammen mit Fleisch essen. Also da habt ihr schon mal eine kurze Gratislektion mitbekommen, die hat nichts mit der Feste zu tun hat. Die Bibel sagt, ihr sollt 3-mal mir ein Fest feiern. Das erste Fest ist im Monat Aviv, das Fest der ungesäuerten Brote. Das wird auch üblicherweise in der Bibel das Pesachfest genannt oder das Passafest im Neuen Testament. Dann das zweite Fest soll gefeiert werden, wenn die Erstlinge der Ernte eingebracht sind. Und das ist das Shavuot oder Wochenfest. Das ist ganz genau 50 Tage nach dem Pesachfest wurden Israel das Wochen- oder Shavuot-Fest genannt. Das ist für uns das Pfingstfest, und das ist das Fest gewesen, wo die Erstlinge der Ernte im Jahreskalender in Israels eingebracht worden sind. Das heißt, wenn man in Israel im Frühjahr ist, im Mai, Juni, dann sieht man anders als hier in Deutschland, da sind im Mai, Anfang Juni alle Erntefelder weiß und bereit abgeerntet zu werden, und Anfang, Mitte Juni sind in Israel in der Regel alle Weizen- und Gerstenfelder komplett abgeerntet, und auf die gleichen Erntefelder wird dann oftmals noch eine zweite Ernte aufgepflanzt, da wird dann Baumwolle oder was anderes fürs nächste halbe Jahr gepflanzt. Also die erste Ernte in Israel ist bis heute so, das ist die Weizen- und Gerstenernte, und das erste Erntedankfest ist dieses Shavuot oder das Pfingstfest gewesen. Und Gott sagt, ihr sollt zu diesem Fest auch nach Jerusalem kommen. Und dann das dritte Fest, da heißt es hier dann, am Ausgang des Jahres, wenn du den Ertrag deiner Arbeit und Feld eingebracht hast, der Ausgang des Jahres, Israel, da kommen wir später nochmal darauf zu, hat mindestens 2 Jahreszyklen, die in Israel gefeiert werden. Einmal der geistliche Kalender, wir werden das gleich sehen. Vielleicht kommen wir heute noch dazu, wenn wir über das Pessachfest sprechen. Da heißt, sagt die Bibel, der Monat Aviv, wenn ihr das Pessachfest feiert, das soll der Anfang eurer Monate sein oder des Jahres sein. Aber dann gibt es zusätzlich noch einen Feiertag, der heißt in Israel Rosh Hashanah. Der wird in der Bibel das Fest des Hornblasens genannt. Und dieser Rosh Hashanah oder dieser Neujahrestag oder Tag des Festes des Hornblasens ist der Beginn des säkularen Kalenders in Israel. Das heißt, wo das säkulare Jahr in Israel gezählt wurde. Und in dieser Zeitrechnung sind wir jetzt, glaube ich, im Jahr 5756. Und es wird zurückgerechnet bis auf die Erschaffung von Adam und Eva. Und dieses, welches ist 66, genau, 5766, genau. Und von diesem Jahr ist hier die Rede, am Ende des Jahres, beziehungsweise am Ausgang des Jahres, da wird nochmal eine Ernte eingebracht, und da werden in Israel eigentlich die ganzen Baumfrüchte abgeerntet. Die Olivenbäume, die Feigenbäume, die Äpfelbäume, der Wein wird geerntet. Das heißt, es gibt am Ende des Jahres nochmal ein Erntedankfest, das über diese zweite Erntefeier gilt, aber gleichzeitig auch nochmal über den ganzen Ertrag des gesamten Jahres zurückschaut und Gott dankt. Also ihr seht da schon mal, die Feste Israel sind von einer Bedeutung her, haben sie alle einen Erntecharakter. Das heißt, sie feiern alle ein Fest, das mit dem agricultural, mit dem landwirtschaftlichen Kalender in Israel zusammenhängt. Zwischen diesen drei Festen gibt es nochmal drei weitere Feste, die zum Teil auch in diese Feste integriert sind, aber über die wir nicht so viel sprechen werden die Woche, weil die Zeit fällt. Das eine, über das werden wir sprechen, ist das Fest der ungesäuerten Brote, das ins Pessachfest reinfällt. Der Pessachtag, da werden wir heute und morgen drüber sprechen, beginnt ja damit, dass man ein Lamm ins Haus nimmt und ein Lamm schlachtet. Und von diesem Moment an, eine Woche lang, sollen ungesäuerte Brote gegessen werden. Und dann gibt's zusätzlich noch innerhalb dem Pessachfest ein Fest der Erstlingsfrucht, wo noch bevor die Ernte überhaupt eingebracht worden ist, eine Garbe von Erstlingsfrüchten im Tempel Gott dargebracht worden ist, von den allerersten Früchten, die abgeerntet worden sind. Das waren wahrscheinlich die ersten Garben, die überhaupt reif geworden sind im Frühjahr. Und dann aber danach wird nochmal dieses zweite Pfingsterntefest gefeiert im Monat Mai und Juni. Also wir haben im Pesachfest drei Feste. Das ist einmal Pesach selber, wo das Lamm geschlachtet wird. Zweitens das Fest der ungesäuerten Brote. Und drittens das Fest der Erstlingsfrucht. Und da werden wir vielleicht ganz kurz mit ein, zwei Sätze auch heute oder morgen noch mal kurz darauf kommen. Dann kommt 50 Tage nach dem Pesachfest das Shavuot-Fest. Und dann kommt eine ganze lange Zeit mal gar nichts im Festkalender Israels. Das Shavuot-Fest ist im Anfang vom dritten Monat, also 50 Tage nach Pesach. Und dann bis zum Anfang vom siebten Monat, also über mehr als 4 Monate hinweg, gibt es keine Feiern in Israel. Das ist der dürre Sommer in Israel oder die Sommermonate in Israel, wo auch kein Regen fällt. Bis heute so in Israel, wenn wir den Sommer in Israel verbringen, haben wir tatsächlich von Juni bis Anfang Oktober in der Regel fast 6, mindestens 5 Monate blauer Himmel. Manchmal kommt mal eine Wolke, aber im Prinzip gibt es den ganzen Sommer nie einen Regentropfen. Das sind die Dürremonate und die enden dann im 7. Monat. Das ist dann ungefähr der Beginn von September oder Mitte September bis Anfang Oktober. Und dieser Monat beginnt dann mit dem Rosh Hashanah, mit dem Lärme, mit dem Hörnerblasen. Vielleicht werde ich da ein, zwei Sätze dazu sagen. Die Bibel schreibt nicht sehr viel über dieses Fest, aber es wird erwähnt. Und dann kommt ein ganz wichtiges Fest am 7. Tag von diesem 7. Monat. Am 10. Tag vom 7. Monat wird der Yom Kippur, der Versöhnungstag, gefeiert, wo der hohe Priester einmal im Jahr in das Allerheiligste hineinging, um dort ein Lamm vor Gott zu bringen. Und dann im Anschluss an das kam dann im 14. bzw. 15. Tag vom 7. Monat wurde das wichtigste Fest gefeiert, das in Israel in mehreren Stellen in der Bibel als das Fest bezeichnet wird. Es war das Laubhüttenfest. Und es ist eine Woche lang gefeiert worden im Oktober und war eben das große Erntefest. Also diese 7 Feste haben wir. Die 3 Hauptfeste, wo Gott sagt, ihr sollt erscheinen, Pesach, Shavuot, Sukkot und dann noch die untergeordneten Feste, möchte ich sie mal nennen, Yom Kippur, Rosh Hashanah, das Erstlingsfruchtfest während Pesach und die ungesäuerten Brote. Nun, Gott sagt hier, ihr sollt 3-mal im Jahr vor mir erscheinen. Und das Interessante ist, den Begriff, den die Bibel hier verwendet, um das Wort Fest auszudrücken. Der hebräische Begriff, der hier verwendet wurde, ist ein hebräischer Begriff, der heißt Moed. Und im Mehrzahl feste die Moedim. Und das heißt eigentlich wörtlich übersetzt gar nicht fest, sondern wie ein festgesetzter Termin in einem Terminkalender. Das heißt, wenn ich heute mit dem Erwin einen Termin ausmache für nächste Woche, trage ich mir einen Termin in der Kalender ein und sage, okay, da habe ich einen Termin mit dem Erwin. Und im Prinzip genau derselbe Begriff im Hebräischen ist benutzt, um diese Feste auszudrücken. Mit anderen Worten, und da sehen wir schon, wie wichtig das ist, dass Gott eigentlich gesagt hat, ich habe 3-mal im Jahr einen Termin mit euch, eine Begegnung mit euch vorgemerkt in meinem Kalender, wo ich euch in Jerusalem sein möchte und wo ich Gemeinschaft mit euch haben will. Das heißt, 3-mal im Jahr sollt ihr nach Jerusalem kommen und ihr sollt mit mir Zeit verbringen, weil diese Termine habe ich mir schon im Voraus für euch freigenommen. Und es ist tatsächlich so gewesen, wenn man Josephus Flavius, den Historiker, anschaut, was er über diese Feste schreibt, er sagt, dass zu manchen Pesachfesten während der Zeit Jesus noch manchmal 200.000 bis 300.000 Menschen aus ganz Israel nach Jerusalem gepilgert sind, um dort in Jerusalem das Laubhüttenfest zu feiern. Da hat es richtige Zeltstädte wie hier auch rings um Jerusalem gehabt, von Menschen, die eigens dafür gekommen sind, nach Jerusalem zum Pesachfest zu kommen. Wir lesen selber von Jesus, dass er einmal mit seiner Familie, als er 12 Jahre alt geworden ist, ist er zum Pessachfest mit vielen, vielen anderen Menschen nach Jerusalem gezogen, um das Pessachfest zu feiern. Wir lesen das in Johannes 6 und 7, dass Jesus zum Laubhüttenfest nach Jerusalem gekommen ist. Dass er im Johannesevangelium am Anfang, im 3. Kapitel, zum Pessachfest nach Jerusalem ging. Und selbst auch von Paulus in der Apostelgeschichte lesen wir, als er in Ephesus war, hat er gesagt, ich muss mich beeilen, ich möchte zurückkommen nach Jerusalem, weil ich möchte zum Pfingstfest in Jerusalem sein. Das heißt, es war eine Tradition im jüdischen Volk, zu versuchen, diese drei Feste tatsächlich einzuhalten und während diesen drei Festen in die Gegenwart Gottes zu gehen. Ich möchte eine Stelle lesen, die für mich sehr interessant war und mich eigentlich dazu bewogen hat, mich mit den Festen Israels auseinanderzusetzen oder mehr auseinanderzusetzen. Und zwar lesen wir eine Passage in 2. Mose, Kapitel 34, ab dem Vers 18, wo nochmal die Feste Israels beschrieben werden. Du sollst dir keine gegossenen Bilder machen oder Götzen machen, im Vers 17 und dann Vers 18, das Fest der ungesäuerten Brote sollst du halten, 7 Tage lang sollst du ungesäuertes Brot essen, wie ich dir geboten habe, um die bestimmte Zeit des Monats Aviv, und da ist wieder dieser Termin Moed drin, um der festgesetzten Zeit im Monat Aviv, das ist der Frühlingsmonat, Aviv heißt im Hebräischen Frühling auch, denn im Monat Aviv bist du aus Ägypten ausgezogen. Alle Erstgeburt gehört mir, auch dass die männliche Erstgeburt unter deinem Vieh, es sei ein Rind oder ein Schaf. Aber die Erstgeburt des Esels sollst du mit einem Lamm auslösen. Und wenn du es nicht auslöst, so brich ihm das Genick. Alle Erstgeburt deiner Söhne sollst du auslösen. Und man soll nicht leer erscheinen vor meinem Angesicht. 6 Tage sollst du arbeiten, aber am 7. sollst du ruhen. Auch in der Zeit des Pflügens und in der Zeit des Erntens sollst du ruhen und den Schabbat halten. Du sollst das Fest der Wochen halten und den Erstling der Weizenernte und das Fest der Einsammlung an der Wende des Jahres. Alles, was männlich ist bei dir, soll 3-mal im Jahr erscheinen vor dem Herrn, dem Gott Israels. Und jetzt hört genau zu. Denn ich werde gewisslich die Heidenvölker vor dir aus ihrem Besitz vertreiben und deine Grenzen erweitern, und niemand soll dein Land begehren, während du hinaufziehst, um 3-mal im Jahr vor dem Herrn, deinem Gott, zu erscheinen. Das Interessante ist, was Gott hier Israel sagt. Er sagt, wenn du 3-mal im Jahr vor mir erscheinst, wenn du Pesach hältst, Shavuot hältst und Sukkot hältst, wenn du 3-mal im Jahr nach Jerusalem kommst und sagst, Gott, dann wird niemand von den Nachbarvölkern, die um dir herum sind, dein Land begehren, noch in deinen Grenzen einfallen. Das heißt, Gott gibt in gewisser Weise eine Garantie, und es war eine ganz logische Garantie für Israel, die sie gebraucht haben, weil wenn jetzt plötzlich alles Männliche in Jerusalem wäre, das Land wäre eigentlich wie auf dem Präsentierteller vor die Feinde Israels dargelegen. Alle männlichen Soldaten wären in Jerusalem. Wir können leicht vom Norden oder vom Osten oder vom Süden her das Land angreifen. Und Gott sagt aber, wenn du 3-mal im Jahr erscheinst und wenn du das Risiko auf dich nimmst, zu sagen, okay, ich bin bereit, das Opfer zu bringen, nach Jerusalem zu kommen, dann werde ich für deine Sicherheit sorgen und da werde ich wie eine feurige Mauer um dich herum sein. Die Feinde werden dein Land nicht einmal begehren. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Stelle für uns. Und ich denke, es heißt gar nicht so sehr, dass wir jetzt 3-mal im Jahr nach Jerusalem gehen sollen. Aber ich denke, wenn wir ein geistliches Verständnis von diesen 3 Festen haben, wenn wir verstehen, was diese 3 Feste eigentlich vom Wort Gottes her beinhalten für uns, und wenn wir das ganz praktisch in die Tat umsetzen, denke ich, gelten die gleichen Verheißungen für uns auch. Dass Gott sagt, wenn du dich mit diesen Festen beschäftigst, wenn du die verinnerlichst, wenn du darüber nachdenkst und es auch praktisch in die Tat umsetzt in deinem Leben, da werde ich dafür sorgen, dass ich wie eine feurige Mauer um dich herum sein werde und ich werde dein Leben segnen und ich werde es auch beschützen von irgendwelchen Angriffen von außen. Und ich denke, von daher ist es wichtig, dass wir uns mit diesen Festen beschäftigen. Und wir werden gleich sehen in wenigen Momenten auch, dass die einen direkten Einfluss haben auf unsere Beziehung zu Jesus und auf unsere Beziehung zu Gott. Und ich denke, das ist eine enorme Motivation für uns, dass Gott uns hier verheißt, wenn wir uns mit diesen Festen Israels oder mit den biblischen Festen auseinandersetzen, dann hat Gott uns eine Verheißung gegeben, dass er gesagt hat, ich werde auf euch aufpassen und ich werde eine Schutzmauer um euch herum sein. Und denk, von daher ist es schon mal eine große Motivation, diese Feste zu feiern. In 3. Mose Kapitel 23, Vers 2 möchte ich nur ganz kurz lesen. 3. Mose 23, Vers 2, da heißt es, rede zu den Kindern Israel und sage ihnen, das sind die Feste des Herrn, zu denen ihr heilige Festversammlungen einberufen sollt. Dies sind meine Feste. Und das ist nochmal, was ich am Anfang gesagt habe. Die Bibel sagt nicht, ja, das sind die Feste der Juden oder das sind die Feste von den Israeliten oder jüdische Feste. Die Bibel sagt, ja, das sind meine Feste und das sind die Feste des Herrn. Und er sagt, das sind Feste, wo ihr Festversammlungen halten sollten. Also Gott identifiziert sich in gewisser Weise mit diesen Festen. Wir machen am Ende eine Frage- und Antwortperiode und da kann man, merkt euch alle, schreibt euch eure Zwischenfragen auf und haben wir nachher noch eine gute halbe Stunde, um Fragen zu haben. Wenn wir in Hebräer Kapitel 10, Vers 1 gehen, erhalten wir eine Motivation, warum es auch im Neuen Testament eigentlich als bedeutungsvoll betrachtet worden ist, sich mit dem Alten Testament auseinanderzusetzen. Hebräer Kapitel 10, Vers 1. Denn weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit den gleichen alljährlichen Opfer, die man immer wieder darbringt, die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. Ich lese es nochmal. Denn weil das Gesetz, also der Schreiber des Hebräerbriefes schreibt hier vom Gesetz, oder ich denke, man kann es aufs gesamte Alte Testament auch anwenden, nur einen Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit dem gleichen alljährlichen Opfer, die man immer wieder darbringt, die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. Auf der einen Seite können wir hier sagen, ja gut, das Alte Testament ist nur ein Schatten, warum überhaupt dann sich damit auseinanderzusetzen. Aber ich denke, man kann das Pferd auch andersrum aufziehen und sagen, ja, das Alte Testament ist eben wichtig, weil es uns eben über Jesus was sagt, weil es tatsächlich ein Schatten von dem ist, wo wir im Neuen Testament die Erfüllung sehen. Und das sagt Jesus immer wieder, er spricht zu den Pharisäern und den Schriftgelehrten, und er sagt, ja, ihr lest Mose und ihr zitiert Mose und die Propheten. Wenn ihr sie glauben würdet, sagt er, dann würdet ihr auch an mich glauben, weil sie zeugen von mir. Und das Interessante im jüdischen Verständnis ist, im rabbinischen Verständnis, ist, dass die Rabbiner bis in unsere Tage hinein im Alten Testament den Messias, den sie denken, dass er noch kommen wird, viel öfter sehen und viel ausführlicher sehen, als wir Christen das eigentlich tun. Das beginnt schon im ersten Buch Mose in Kapitel 1, Vers 1, wo es heißt, der Geist Gottes brütete über der Erde. Das sagen die Rabbiner, das war bereits damals der Geist des Messias. Oder im Griechischen könnte man sagen, der Geist des Christus, der damals schon auf der Erde gewesen ist und auf dieser Erde gebrütet hat. Und man findet kaum ein Kapitel im Alten Testament, wo die Rabbiner nicht irgendwelche messianische Kommentare haben und sagen, das spricht eigentlich vom kommenden Messias. Und ich denke, genau das sagt hier der Hebräerbriefschreiber. Er sagt, das Alte Testament ist von daher auf der einen Seite nicht die Sache selbst, aber es wirft einen Schatten voraus für die Dinge, die wir heute erleben können. Und ich denke, es gibt viele Christen, und das wird man vielleicht auch in den kommenden Tagen, werdet ihr das selber feststellen, die eigentlich gar nicht so richtig begreifen, was sie eigentlich feiern an Pfingsten, was sie feiern an das Laubhüttenfest feiern wir eigentlich nicht, bis auf in Jerusalem, aber auch an Ostern, weil sie eigentlich gar nicht wissen, was das Alte Testament über diese Feste schreibt. Weil Jesus ist eigentlich gekommen als eine Erfüllung von Dingen, die im Alten Testament vorausgesagt worden ist. Und von daher denke ich, ist es wichtig, dass wir uns mit diesem Schatten in Anführungszeichen auseinandersetzen, um zu verstehen, um was wir eigentlich glauben. Das Gleiche können wir im 1. Korinther Kapitel 10 sehen. Da schreibt der Paulus über die Wüstenwanderung in Israel. Und ich möchte nicht das ganze Kapitel durchlesen, das könnt ihr mal zu Hause als Hausaufgabe machen. Da schreibt Paulus im 1. Korinther Kapitel 10, nachdem er die ganze Liste berichtet hat, was Israel in der Wüste erlebt hat: Diese Dinge sind jenen widerfahren als Vorbilder und sie wurden zur Warnung vor uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Er sagt also, die ganze Geschichte im Alten Testament, die sind heute nicht alle nutzlos und die brauchen wir nicht mehr lesen, weil Jesus da ist, und sagt, die stehen in der Bibel als eine wichtige Botschaft für uns, ganz besonders auf die Generation, die sich in den letzten Tagen befindet. Und er ermutigt die Gemeinde, der Herr sagt, beschäftigt euch mit diesen Geschichten und mit dem Alten Testament, weil es ganz genauso für uns eine Lehre hat. Und ich möchte vielleicht noch einen Abschluss bringen, die Verwendung des Alten Testamentes in der ersten Gemeinde. Zunächst mal bei Jesus in Lukas Kapitel 24. Das ist die Geschichte, als Jesus nach seiner Kreuzigung den zwei Emmaus-Jüngern begegnet, auf dem Weg nach Emmaus herunter. Die sind ganz verzweifelt über die Ereignisse, die kurz zuvor in Jerusalem stattgefunden haben. Sie haben ihren Messias gekreuzigt und dann sind noch Gerüchte, dass er auferstanden sein soll. Also die haben nicht mehr gewusst, wo hinten und vorne es ist. Und dann spricht Jesus zu ihnen im Vers 25 und er sprach zu ihnen, Lukas Kapitel 24, Vers 25, O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge geworden zu glauben an all das, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und jetzt hört gut zu und er sagt hier, er begann bei Moses, bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich alles auf ihn bezieht. Das Interessante ist, die Bibel erwähnt hier drei Abschnitte aus dem Wort. Zum ersten sagt er, er hat begonnen bei Moses. Dann hat er die Propheten auch rangezogen, um zu berichten, was eigentlich mit ihm geschehen ist. Und zum dritten, sagt uns die Bibel, hat er auch die Schriften herangezogen. Das Interessante ist, wenn ihr heute in Israel seid und euch ein altes Testament kauft, dann fragt er nicht immer Buchladen, ja, ich würde mir gerne ein Old Testament kaufen. Oder in Brit Sakana, also im Hebräischen, in Alten Bund. Sondern da würden die wahrscheinlich gar nicht wissen, was das ist. Sondern wenn ihr ein altes Testament verlangen wollt, im israelischen Buchladen, dann sagt er, ich hätte gern eine Tanach. Und Tanach steht eigentlich für drei Passagen. Das T vorne, das ist eine Abkürzung von drei Worten. Das T vorne von Tanach, das steht für Tora, also das Gesetz des Moses. Das N, das in der Mitte steht bei Tanach, steht für die Propheten, Nevi'im, und das Ch hinten oder Chet, was hinten steht, steht für Chotvim oder Kotvim, das sind die Schriftwerke. Und das Alte Testament im Verständnis des jüdischen Volkes bis heute besteht aus diesen drei Passagen. Das Gesetz, das sind die ersten fünf Bücher Mose, das sind die Propheten, da gehören alles, was von 1. Samuel, 2. Samuel gehört zu den Propheten und dann aber auch gleichzeitig alles, was mit Jesaja bis über die ganze kleine Propheten hinübergeht und dann alles andere, die Psalmen zum Beispiel, die Sprüche Salomos, das Buch Rut, das sind die Schriftwerke. Und das Interessante ist, Jesus zitiert alle drei Passagen und erzählt ihnen, sagt, die sagen, sprechen eigentlich alle von mir, warum seid ihr eigentlich träge zum Glauben geworden? Das heißt, Jesus konnte ihnen eigentlich die frohe Botschaft des Evangeliums vollständig aus dem Alten Testament erklären. Noch eine Passage, Apostelgeschichte 17, die auch sehr oft zitiert wird von vielen Christen, vielleicht in einem bisschen anderen Zusammenhang, Apostelgeschichte 17, Vers 10 und 11. Paulus kommt gerade von Thessalonich und er geht in eine neue Stadt, die heißt Beröa. In Thessalonich haben sie ihn verfolgt und er geht nach Beröa und dann sagt die Bibel über diese Beröaner: Diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonich und sie nahmen das Wort Gottes mit aller Bereitwilligkeit auf und sie forschten täglich in der Schrift, ob er sich auch so verhielte. Gibt es heute ein biblisches Seminar oder ein Bibelseminar oder eine Bibelschule, die hier in Deutschland Beröa heißt. aus diesem Grund, weil man sagt, gut, diese Bereaner waren edler, weil sie eben in der Schrift forschten. Und von daher hat man sich dann logischerweise als Bibelschule Beröa genannt, als Bibelforscher. Und die Bibel sagt, die sind edler gewesen als die in Thessalonicher, nicht nur, weil sie alles in der Bibel geforscht haben, sondern eigentlich aus zwei Gründen. Der erste Grund, der wird oft übersehen, ist, die haben das Wort Gottes mit Freudigkeit und Freimütigkeit aufgenommen. Manchmal, wenn man an die Bereaner denkt oder an die Gemeinde in Beröa, denkt man, das waren so superkritische Leute, die alle da drin gesessen sind und oh, was sagt er eigentlich jetzt, da muss ich zuerst mal nachlesen. Und dass wir alles auf die Goldwaage gelegt haben, was der Pastor vorne gesagt hat, aber das waren die nicht. Die Bibel sagt, die haben das Wort Gottes zunächst mal mit Freimütigkeit aufgenommen, haben gesagt, Mensch, das ist eine tolle Predigt, die uns hier der Paulus heute gehalten hat. Das ist eine super motivierende Botschaft von der Liebe Gottes und über diesen Messias Jesus. Aber dann sind sie nach Hause gegangen, haben gesagt, gut, aber wir wollen doch mal zu Hause nachlesen in der Bibel, ob das auch tatsächlich so stimmt. Aber jetzt möchte ich euch mal die Frage stellen, was denkt ihr, wo haben die Bereaner damals nachgelesen? Haben die gesagt, gut, jetzt gucken wir mal, ob wir das im ersten Thessalonicher Brief finden oder in der Offenbarung oder mal sehen, ob das auch mit dem übereinstimmt, was wir im Matthäus-Evangelium lesen. Die Bücher gab es damals noch gar nicht. Paulus sagt, die Gemeinde ist edler gewesen, weil sie die Predigt von Paulus an dem gemessen haben, was sie damals an Schriften vorgefunden haben, und das war das Alte Testament. Mit anderen Worten, die haben damals die Predigt von Paulus, konnte damals im kompletten Alten Testament nachverfolgt werden, was er über Jesus gelehrt hat. Und ich denke, es gibt allzu viele Christen heute, die nennen sich sogar einmal New Testament Believer, einmal ich bin ein neutestamentlich Gläubiger, da ist natürlich schon ein Kern Wahrheit dran, aber die dann nichts anderes lesen als nur das Neue Testament. Die erste Gemeinde hat kein neues Testament zur Verfügung gehabt. Wenn Paulus ihnen sagt, forschet täglich in der Schrift, was er gemeint hat, war eigentlich das Alte Testament, weil ein neues gab es damals noch gar nicht. Das heißt nicht, dass wir das Neue ignorieren sollen, aber was ich damit sagen will, ist, dass das Alte Testament genauso ein Teil vom Wort Gottes ist, wie das Neue Testament ist. Und ich denke, dass wir das Neue zum Teil gar nicht richtig verstehen können, wenn wir nicht eine solide Basis auch vom Alten Testament haben. Und deswegen wollen wir uns auch an diesen Tagen über die Feste Israels beschäftigen oder über die biblischen Feste, weil ich denke, dass es uns letztendlich helfen wird, dass wir Jesus besser verstehen und dass wir auch die neutestamentarische Lehre besser verstehen können. Aber jetzt muss ich fragen, wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? 5 Minuten, sag mal 10 Minuten. Dann fangen wir nämlich schon mit dem ersten Fest an. Also ich hoffe, ich habe euch eine Motivation geben können, warum wir das Fest studieren. Zum einen, die Bibel sagt, es sind die Feste des Herrn. Das sind Zeitpunkte, wo Gott mit uns einen Termin hatte, wo er sagt, ich möchte euch begegnen, wo Gott uns verheißt, wenn wir uns mit diesen Festen auseinandersetzen, dann ist das auch wie ein Schutz für unser Leben. Und zum Dritten, weil wir gesehen haben, dass auch in der Zeit des Neuen Testamentes es wichtig empfunden worden ist, ein Verständnis vom Alten Testament zu haben. Und jetzt werden wir uns mit dem ersten Fest auseinandersetzen und das ist das Pesachfest. Und da schlagen wir auf 2. Mose Kapitel 12 und lesen da die ersten Verse. Und der Herr redete zu Mose und Aaron im Lande Ägypten und sprach, dieser Monat, das ist der Monat Aviv, von dem wir vorher gelesen haben, er soll für euch der Anfang der Monate sein und er soll für euch der erste Monat des Jahres sein. Redet zu der ganzen Gemeinde Israels und sprecht, am 10. Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm für jedes Haus. Wenn aber das Haus zu klein ist für ein Lamm, so nehme er es gemeinsam mit seinem Nachbarn, der am nächsten bei seinem Haus wohnt, nach der Zahl der Sälen. Dabei sollt ihr die Anzahl für das Lamm berechnen, je nachdem, was jeder zu essen vermag. Dieses Lamm aber soll makellos sein, männlich, einjährig, von den Schafen oder Ziegen soll es genommen werden. Und ihr sollt es aufbewahren bis zum 14. Tag des Monats. Und diese ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es zur Abendzeit schächten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und den beiden Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie es essen. Und sie sollen das Fleisch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten, mit ungesäuertem Brot, mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr sollt nichts davon roh essen, auch nicht im Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten. Sein Haupt sind seinen Schenkel und seinen inneren Teilen. Und ihr sollt nichts davon überlassen bis zum nächsten Morgen. Wenn aber etwas davon übrig bleibt bis zum nächsten Morgen, sollt ihr es mit Feuer verbrennen. So sollt ihr es aber essen, eure Lenden umgürtet, eure Schuhe an euren Füßen, eure Stäbe in euren Händen. In Eile sollt ihr es essen, es ist ein Passa des Herrn. Denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Lande Ägyptens schlagen, vom Menschen bis zum Vieh, und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen. Ich der Herr. Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen, und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde. Das war das erste Fest, wo Gott Israel gesagt hat, sie sollen es feiern. Und ihr seht schon, und das ist die zweite Linie, wo die Bedeutung der Feste Israels sind. Die Feste Israel haben alle auch eine Bedeutung mit dem Auszug Israels aus Ägypten. Und das wird man morgen auch sein, wenn wir über das Schavuot-Fest sprechen. Und das wird man auch sein, wenn wir über das Laubhüttenfest sprechen. Alle haben auch einen Bezug, nicht nur was den Erntekalender anbelangt, sondern auch was den Auszug Israels aus Ägypten anbelangt. Israel war noch in Ägypten unter der Herrschaft des Pharaos. Die waren Knechte und Sklaven von Pharao. Und Mose kam zu ihnen, um sie von der Hand und von der Fuchtel des Pharaos zu befreien. Und ich denke, ihr alle kennt die Geschichte, das Leben für die Israeliten ist dadurch nicht leichter geworden, sondern plötzlich hat der Pharao gemerkt, da passiert was und hat noch begonnen, sie noch schlimmer zu unterdrücken und sie eben sogar noch härter zu behandeln als vorher. Und was er sicherlich auch wisst, dass die Israeliten das alles gar nicht so sehr gefallen hat. Sie haben gesagt, Mensch, Mose, wärst doch geblieben, wo du gewesen bist, wir haben es vorher viel leichter gehabt, bevor du da warst. Aber dann hat Gott gesagt, nachdem er Plagen über Israel geschickt hat, ich werde euch befreien mit ausgestreckter und mit starker Hand. Und ich möchte vielleicht einige oder nur ein, zwei Bemerkungen heute noch zum Pesachfest machen. Wir werden dann morgen Fortsetzung machen. Das Erste, was ich feststellen möchte, ist, dass die Bibel sagt, das sei der Anfang von euch, das soll der Anfang, eure Tage zu zählen. Hier in Vers 2 lesen wir es. Dieser Monat soll für euch der Anfang der Monate sein. Es soll für euch der erste Monat des Jahres sein. Ich denke, wir alle wissen, dass Pesach zusammenhängt mit dem, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Dass Jesus das Pesach oder das Opferlamm gewesen ist, das geschlachtet worden ist für dich und für mich. Und genau hier sehen wir schon eine Parallele. Ich denke, hier beginnt für jeden Menschen der Anfang mit dem Leben mit Gott oder mit dem Leben in Jesus, dass euer Weg mit Gott und eure Wanderung mit Gott fängt nirgends anders an als nur an den Füßen vom Kreuz Jesu. Eure Beziehung, die ihr mit Gott haben könnt, die jeder Christ haben kann, die beginnt erst dadurch, dass ihr euer Leben ganz bewusst ans Kreuz Jesu bringt und sagt, jawohl, du bist für meine Sünden gestorben, ich nehme das an, was du für mein Leben getan hast. Das beginnt nicht, dass ich in ein christliches Elternhaus geboren bin, das beginnt für unsere Eltern, für unsere Kinder nicht, dass ihr Vater bei der christlichen Botschaft arbeitet und meine Frau schöne christliche Lieder singt, sondern für unsere Kinder wird das Leben mit Gott damit beginnen, dass sie irgendwann mal eine bewusste Entscheidung machen werden, dass sie sagen, jawohl, ich will das Opfer, das du für mich gebracht hast, für mich persönlich in Anspruch nehmen. Und das ist der Anfang und deswegen sagt die Bibel, ist hier der Anfangsmonat für Israel in ihrer Wanderung oder in ihrer Beziehung mit Gott. Es war der erste Termin, den sie gehabt haben, dass Israel gesagt hat, ja, für uns ist ein Lamm geschlachtet worden. Und ich denke, das gilt für jeden von uns heute, dass wir sagen müssen, dieses Fest, Geschehnisse von Ostern oder die Geschehnisse von Pesach, wie immer man das bezeichnen will, sind der Startpunkt für unser Leben mit Gott, für unsere Beziehung, die wir mit Jesus haben. Dass es irgendwann mal in unserem Leben einen Punkt geben muss, wo wir sagen, jawohl, ich kapituliere, ich bringe dir meine Sünden und ich möchte, dass du erstens meine Sünden vergibst, aber zweitens auch, dass du Herr über mein Leben bist. Und deswegen sagt die Bibel, ist das Pesachfest das erste Fest. Hier fängt das geistliche Jahr für Israel an und so fängt auch das geistliche Jahr für uns an. Das beginnt nicht mit irgendwelchen Traditionen oder irgendwelchen religiösen Erlebnissen oder auch nicht durch das Singen von frommen Liedern oder was auch immer, sondern unser Wandel mit Gott beginnt am Kreuz Jesu, dass wir das in Anspruch nehmen, was Jesus für uns am Kreuz, für dich und für mich geleistet hat. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, den ich heute noch abdecken möchte, die Bibel sagt hier im Vers 3, dass am 10. Tag dieses Monats Avivs soll ein Lamm ins Haus, in ein Vaterhaus gebracht werden. Am Abend vom 14., am Beginn vom 15. Tag oder am Nachmittag vom 14. soll es dann geschlachtet werden. Im jüdischen Kalender, das ist wichtig zu verstehen, das ist auch wichtig, um den Schabbat zu verstehen, beginnt der Tag nicht mit Sonnenaufgang oder um Mitternacht, sondern der Tag nach dem biblischen Verständnis beginnt am Abend. Das heißt, wenn die Sonne untergegangen ist und wenn es Nacht geworden ist, das ist der Anfang bereits vom nächsten Tag. Deswegen, wenn meine Familie und ich, wenn wir Schabbat feiern in Israel, beginnt die Feier nicht wie hier in Deutschland am Sonntagmorgen oder am Samstagmorgen, sondern der Schabbat beginnt für uns am Freitagabend. Da haben wir ein schönes Mahl mit unserer Familie zusammen, mit unseren Kindern, laden wir manchmal Gäste ein, gibt es was Gutes zu essen, genau. Man bricht Brot, man trinkt Wein zusammen, weil am Abend vom Freitag, am Freitagabend eigentlich der Schabbat schon beginnt. Und so ist auch, es kommt aus dem biblischen Verständnis von der Schöpfung, wo Gott sagt, es war Abend und morgen ein neuer Tag, dass die Rabbiner sagen, also von daher beginnt eigentlich der Tag am Abend. Und am Vortag vom 15., also am Nachmittag bzw. Abend vom 14., das sollte das Lamm geschlachtet werden, aber es sollte schon am 10. Tag ins Haus gebracht werden. Und jetzt ist es interessant, wenn ihr euch mal die Zeit nehmt, und mir fehlt jetzt die Zeit, es euch genau auszuführen, aber wenn ihr mal die drei Evangelien zur Hand nimmt, beziehungsweise vier, im Johannesevangelium findet man das zum Teil auch, dann werdet ihr feststellen, dass Jesus 4 Tage, bevor er gekreuzigt worden ist, nach Jerusalem gekommen ist. Er ist einmarschiert in dem, was am Palmsonntag nach unserer Kirchentradition. Wenn man es nach dem jüdischen Kalender rechnet, war es eben 5 Tage vor dem Pessachfest. Das kann man nachvollziehen, und weil die letzten 4, 5 Tage werden ziemlich detailliert beschrieben in der Bibel. Das heißt, an diesem 10. Tag, wo die Bibel hier sagt, ihr sollt euch ein Lamm ins Vaterhaus nehmen oder in euer Haus, an diesem Tag ist Jesus nach Jerusalem gekommen. Und die Bibel sagt uns auch ganz genau, wo er gewesen ist. Die Nacht hat er bei seinen Freunden auf dem Ölberg verbracht, bei Maria und Lazarus und Martha, in einem Ort, der heißt Bethphage oder das Haus der Feigen. Und dann ist er tagsüber durch das Kidrontal in den Tempel gegangen und hat alle Tage, bevor er gekreuzigt worden ist, ist er von morgens bis abends im Tempel gewesen. Das Interessante ist, dass Jesus, als er zum ersten Mal im Tempel war, wer weiß, wann das gewesen ist, oder das zweite Mal eigentlich, das zweite Mal, wo er im Tempel war, da war er 12 Jahre alt. Das erste Mal bei seiner Beschneidung, da konnte er noch nicht viel sagen. Da war er gerade, oder nicht bei seiner Beschneidung, bei seiner Darbringung. Das war 40 Tage nach seiner Geburt. Und das zweite Mal war er bei seiner Bar Mitzwa-Feier wahrscheinlich. Er war gerade 12 Jahre alt. Und ich vermute, dass seine Eltern mit ihm das Bar Mitzwa-Fest in Jerusalem feiern wollten. Und seine Familie läuft wieder zurück nach Nazareth, denkt, er ist mit irgendwelchen anderen Festpilger, die auch zum Pessachfest gekommen sind, wieder zurückgereist nach Nazareth. Und dann nach zwei, drei Tagen stellen sie plötzlich fest, oh, unser Jesus fehlt, unser kleiner Junge fehlt, oder der Älteste ist es ja gewesen, wo ist er bloß geblieben? Ich muss sagen, wenn ich die Stelle lese, das bringt immer Erleichterung für uns als Eltern, wenn wir die lesen. Die haben 2, 3 Tage gebraucht, bis sie gemerkt haben, dass ihr Sohn gefehlt hat. Meine Frau war neulich, ich war irgendwo unterwegs auf Reisen, und es war ein Yom HaTzmaut, Unabhängigkeitstag in Israel. Die ganze Stadt Jerusalem hat sich im großen Park versammelt zum Grillen. Wir waren mit unserer Gemeinde dort, und meine Frau hat sich mit jemandem unterhalten. Plötzlich war der kleine Simon weg, und da waren zehntausende Leute in diesem Park und haben gegrillt. Und er hat ein schönes, unoffensichtliches graues T-Shirt angehabt. Und meine Frau war ganz verzweifelt, 2, 3 Stunden gesucht, bis sie ihn gefunden hat. Und hat mir dann angerufen und gesagt, Mensch, ich mache mir so Vorwurf, ich habe ihn aus den Augen gelassen. Und kurz weggeguckt und schon war er weg. Aber bei Jesus hat es 2-3 Tage gedauert, bis sie gemerkt haben, dass er weg war. Auf alle Fälle, die Eltern sind zurückgekommen nach Jerusalem und finden ihn dann im Tempel, wie er diskutiert mit den Schriftgelehrten und mit den Weisen des Volkes. Und es ist interessant, was er dann zu seinen Eltern sagt. Die sagen, Mensch, wieso bist du nicht mit uns gekommen? Wir haben uns Sorgen gemacht und so weiter. Und dann sagt Jesus den Satz, ja, weißt du nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Das heißt, der Tempel in Jerusalem ist für ihn in gewisser Weise das Vaterhaus gewesen. Der Ort, wo Gott gelebt hat, wo sein Vater gewesen ist, die Herrlichkeit Gottes gewesen ist, das war für ihn sein Vaterhaus. Die Bibel sagt uns hier in 2. Mose Kapitel 12, im Vers 3, sagt, jedes Haus, und das heißt, spricht hier wörtlich von jedes Vaterhaus eigentlich, soll für sich ins Lamm ins Haus nehmen. Und 4 Tage bevor Jesus oder 5 Tage bevor Jesus gekreuzigt ist, hat der Vater im Himmel in gewisser Weise sein Lamm ins Haus genommen. Ist Jesus nach Jerusalem gekommen und ist 4 Tage lang im Tempel gewesen, hat mit Schriftgelehrten diskutiert und hat sich mit den Leuten im Tempel auseinandergesetzt. Er war im Prinzip zu Hause 4 Tage lang, bevor er gekreuzigt worden ist. Und da möchte ich heute Schluss machen und morgen werden wir weitermachen, was das Pesachfest angeht. Aber ich denke, wir haben heute schon gesehen, dass wenn wir das Pesachfest verstehen, dass wir eigentlich noch besser verstehen, was eigentlich Jesus für uns im Kreuz getan haben. Da werden wir morgen Vormittag weitersprechen. Ich möchte an dieser Stelle Möglichkeit geben, da gibt es Fragen. Eine war vorher hier drüben und überlegt euch jetzt schon, was ihr sonst in Fragen habt. Aber wir fangen hier mal an. Ja und nein. Also ich denke, die Stelle, wo wir im Hebräerbrief gelesen haben, sagt, dass diese Dinge, die Gott damals Israel gegeben hat, dass sie eigentlich ein Schatten ist von der Erfüllung, die eigentlich mit Jesus gekommen ist. Und das sehen wir schon jetzt beim Pessachfest, die wenigen Dinge, die wir besprochen haben, dass Jesus genau 4 Tage vorher gekommen ist, ist eigentlich voraus angekündigt gewesen, schon im Gesetz, dass man gesagt hat, ihr sollt am 10. Tag ein Lamm in euer Haus nehmen. Aber das heißt für uns jetzt als Gläubige, auch für messianische Gläubige, nicht, dass die jetzt am 10. Tag sich ein Lämmchen ins Haus nehmen sollen und noch ein Lamm schlachten müssen, weil eigentlich würde es ja bedeuten, dass sie nach wie vor ein Lamm schlachten müssen. Und ich denke, wir werden die nächsten Tage nochmal draufkommen, dass zumindest mal für Juden, die an Jesus glauben, es gar keinen Sinn mehr macht, die Feste so zu feiern, wie sie in der Bibel sind, weil eigentlich die Erfüllung ist ja schon gekommen. Aber ich denke, diese Feste im Alten Testament helfen ihnen eigentlich, ihre Feiertage noch besser zu verstehen. Was jetzt ein orthodoxer Jude macht, der nicht an Jesus glaubt, ich denke, für die ist das nach wie vor aktuell. Die feiern ihren Pesach, die feiern den Schabbat auch sehr strikt nach dem Gesetz. Und ich denke, für die Leute ist das nach wie vor ein aktuelles Gebot. Also das ist ein ganz interessanter Gedanke, weil da gibt es einen bekannten Rabbiner in Israel, der sagt heute, ich sage es euch von vornherein, ich stimme eigentlich mit ihm nicht überein, was er sagt. Er sagt, ja, wenn ganz Israel wenigstens den Schabbat halten würde, dann hätten wir heute eine andere Situation in Israel. Und er hat es einfach aus bestimmten Geboten in der Bibel genommen, wo Gott Verheißungen gibt, wenn das Volk den Schabbat hält, wie Gott dann auch sein Volk segnen wird. Und ich denke, wir werden vielleicht am einen der nächsten Abende oder Vormittage drüber sprechen, über den Konflikt. Und ich denke, dass es tatsächlich die geistliche Situation heute in Israel ein Bestandteil vom Konflikt ist. Und ich denke, da geht es nur um viel andere Dinge, als ob es jetzt bis der Schabbat gehalten wird oder ob das Laubhüttenfest gefeiert wird oder ob man 3-mal nach Jerusalem geht, was heute viel schockierender ist in Israel, ist, dass der Krieg eigentlich in gewisser Weise ein Segen gewesen ist für Israel, weil eigentlich hätte jetzt in dieser Woche in Jerusalem der internationale Schwulen- und Lesbentag stattfinden müssen. In der Stadt, von der die Bibel sagt, es ist die Stadt des großen Königs, wäre heute nach Rom der 2. internationale Schwulen- und Lesbentag in Jerusalem gewesen. Das wäre die ganze Woche übergegangen, hat das Programm für Kinder gehabt, für Jugendliche und was weiß ich zu diesem Thema. Und von daher, ich denke, dass in einer gewissen Weise das mit reinspielt, aber ich möchte es gar nicht nur auf die Feste Israel oder auf den Schabbat beziehen, das sind noch ganz andere Dinge, wo da im Laufen sind, aber da werden wir vielleicht nochmal separat die Woche sprechen. Gibt es sonst noch eine Frage zum Gesagten? Das war der 2. Mose, Kapitel 34, der Vers 24. Und das ist gut, vielleicht auch die Verse vorher im Zusammenhang zu lesen. Aber da geht es um die Feste Israels. Und Gott sagt, wenn ihr nach Jerusalem kommt, da werde ich euch eben beschützen vor euren Feinden. Gibt es sonst noch eine Frage zum Gesagten? Ja, das ist richtig, dass es solche Christen gibt, aber das ist aber eine wichtige Frage. Also wir haben leider, ich selber arbeite für ein großes Israelwerk und da haben wir leider sehr viele Leute, die uns die Arbeit auch schwer machen in Gemeinden, die dann nachher zum Pastor gehen. Ja, wenn wir jetzt Israel unterstützen, müssen wir als Gemeinde, sollten wir unseren Sonntaggottesdienst jetzt auf Samstag verlegen und wir sollten nicht mehr Ostern feiern, sondern wir sollten jetzt Pesach feiern. Ich sage dazu, wir als Familie, wenn wir in Israel sind, meine Frau und ich, wir halten den Schabbat, weil einfach in Israel der freie Tag der Schabbat ist und es schwer wäre für uns am Sonntag jetzt zu sagen, wir arbeiten nicht mehr, weil da wieder die Geschäfte aufmachen, die Kinder müssen wieder in Schule und so weiter. Gleichzeitig leben wir auch in einer jüdischen Umgebung, wo wir die Leute letztendlich erreichen wollen. Und wenn wir komplett alles anders machen würden wir uns da selber ins eigene Fleisch schneiden. Wir essen zu Hause, wenn er zu uns kommt, bekommt er keine Schweineschnitzel. Aber nicht aus dem Grund, weil ich kein Schwein esse, das genieße ich hier in Deutschland sehr, aber weil wir wissen, dass wenn Juden zu uns ins Haus kommen und wenn die wissen, wir kochen in unserer Küche Schwein, dann essen die bei uns zu Hause nichts. Um uns dann möglich zu machen, dass Kinder zu uns kommen können und dass wir einfach eine Beziehung zu den Leuten aufbauen können, halten wir uns in gewisser Weise an die biblischen Gebote, gar nicht so sehr an ihre rabbinischen Gebote, aber wir tun unser Bestes, um eben im Kontakt mit den Leuten zu sein. Ich denke, was wichtig ist zu verstehen, ich denke, dass der Schabbat ein wichtiger Feiertag ist, den die Bibel uns gegeben hat, dass sie gesagt hat, an 6 Tagen sollst du arbeiten und an einem Tag sollst du ruhen. Und das ist heute in Deutschland ein bisschen schwer geworden, weil ich habe erst gestern gehört, in Wolfsburg arbeitet man die Woche nur noch 27 Stunden. Also man zieht sich dann sehr gern den Schabbat raus, sagt, ja, wir müssen den Schabbat halten, aber die Bibel sagt auch, an 6 Tagen sollst du arbeiten. Also keine 5-Stunden-Woche oder 4-Stunden-Woche, sondern eigentlich nach der Bibel ist eine 6-Stunden-Woche. Und dann haben wir uns einen Schabbat verdient. Und ich denke, was Gott eigentlich am wichtigsten ist, ist, dass wir mindestens einen Tag in der Woche uns zur Seite nehmen, wo wir uns Zeit nehmen für unsere Familie, Beziehung zu Gott pflegen können, wo wir uns Zeit nehmen können, wirklich von allem abzuschalten, was uns die Woche überstresst und uns in erster Linie auf Gott konzentrieren können. Und ich denke, das ist das Kernanliegen vom Schabbat, dass wir nicht 7 Tage in der Woche durchrackern und im Prinzip alles andere um uns vergessen, sondern dass Gott sagt, ich möchte, dass er wenigstens einen Tag in der Woche zur Seite stellt und wo ihr euch Zeit nehmt für mir, wo ihr in die Gemeinde geht, wo ihr auch Bibel lest und betet und auch versucht als Familie irgendwie einen Familienaltar aufzubauen. Und ich denke, das ist der Kerngedanke vom Schabbat und ich denke, dass es Gott eigentlich egal ist, ob wir den am Sonntag machen oder am Samstag machen, wichtig für Gott ist es, dass wir das machen. Und sieht man zum Beispiel am Pesachfest. Das Pesachfest, ich muss nachher die Stelle raussuchen, dann kann ich es euch morgen sagen. Es gab im Jahr über eigentlich auch ein zweites Pesachfest. Und dieses Pesachfest war für die gedacht, die unterwegs gewesen sind beim ersten Pesachfest, die auf Geschäftsreisen waren und es nicht halten konnte. Sagt Gott, gut, wenn ihr das nicht halten konntet, dann gibt's für euch im zweiten Monat am 14 Tagen nochmal eine Möglichkeit, dieses Fest zu feiern. Das Wichtigste ist, dass ihr das Fest feiert. Ob es jetzt im Aviv ist, das wäre natürlich besser, oder im zweiten Monat, das ist gar nicht so wichtig, aber ich möchte, dass ihr Pesach feiert. Und ich denke, das ist genau das Gleiche mit dem Schabbat, dass Gott möchte, dass wir einen Tag haben in der Woche, wo wir uns Zeit nehmen für Gott. Aber ich denke, ob das jetzt Samstag ist, in Israel ist natürlich toll für uns, wenn wir den Schabbat halten können. Oder ob es Sonntag ist, wie hier in Deutschland. Ich denke, das ist zweitrangig wichtig, ist eben, dass wir das machen. Vielleicht noch eine Frage. Vielleicht noch eine Ergänzung dazu im ganzen Verständnis ums Alte Testament. Ich denke, dass es sehr wichtig ist, und je länger wir in Israel leben, desto mehr schätze ich das Alte Testament, weil ich merke, wie da wirklich enorm segensreiche Schätze zu finden sind und auch das Neue Testament uns neu beleuchten von anderen Seiten her. Aber das heißt nicht, dass wir in die alte Gesetzlichkeit vom Alten Testament zurückfallen sollen. Die Bergpredigt ist eigentlich ein ganz klares Beispiel, das uns Jesus gibt, wie wir eigentlich mit dem Alten Testament und dem Gesetz umgehen sollten. Jesus sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Jesus hebt das Gesetz gar nicht auf, er verschärft es in gewisser Weise noch. Und das Interessante ist, die Rabbiner haben es auch verschärft. Das Gesetz, du sollst nicht Ehe brechen, wenn ihr heute nach Measche Arim geht, dann seht ihr, dass die Frauen alle ärmellange Kleider anhaben, da findet ihr keine Frauen mit kurzen T-Shirts, die Frauen haben alle bis über die Knöchel rüber ihre Kleider an, haben eine Haarbedeckung, um ja keine Versuchung für die anderen Leute zu sein. Und das Gesetz, du sollst nicht Ehe brechen, hat dazu geführt, dass es eine Tradition geworden ist von lauter Äußerlichkeiten. Das gleiche auch mit dem Schabbat in gewisser Weise. Jesus kehrt den Spieß um und sagt, gut, du sollst nicht Ehe brechen. Ich sage euch, wenn du bereits ehebrecherische Gedanken in deinem Herzen hast, dann hast du eigentlich schon die Ehe gebrochen. Jesus hat es auch verschärft, aber er zieht den Zaun nicht nach außen. Ja, du musst jetzt das anziehen und das jetzt dich so und so verhalten, um das nicht zu machen, sondern Jesus sagt, du sollst eigentlich auf dein Herz achten. Und ich denke, das ist auch das Thema von dieser Zeltstadt diese Woche, unsere Heiligung. Soll es letztendlich nicht gehen darum, dass wir irgendwelche Äußerlichkeiten verändern in unserem Leben, sondern an was Gott in erster Linie interessiert, das ist unser Herz. Und ich denke, dass wir das Gesetz, sagt Paulus, gesetzmäßig anwenden müssen, und zwar, dass wir die Auswirkung vom Gesetz in allererster Linie in unser Herz reinlassen sollten. Und ob wir jetzt am Schabbat oder am Sonntag der Schabbat halten, und ob wir jetzt knielange Strümpfe haben oder ob sie bis über die Knöchel runtergehen, ich denke, wenn unser Herz rein ist, das ist das Wichtigste für Gott. Ob ich jetzt ein Schweineschnitzel esse, aber mir abends dann im Internet irgendwelche Pornofilme reinsetze, ist Gott lieber, dass ich mein Herz reinhalte. Und letztendlich, was auf meinem Teller ist, ist zweitrangig. Und ich denke, das ist ein gesetzmäßiger Umgang mit dem Gesetz, wo Paulus davon spricht, dass wir den Kern vom Alten Testament eigentlich verstehen und dass wir den in unser Herz reinlassen. Und dass wir Gott erlauben, dass das Wort Gottes wirklich wie ein Chirurg Dinge auch aus unserem Herzen rausschneiden kann, wenn es passiert. Und ich denke, das ist auch das Thema in diesen Tagen. Und da möchte ich euch Mut machen, dass ihr da einfach Gott zulasst, das zu tun. Und ich denke, das Alte Testament kann uns da ein großer Segen dazu sein. Aber ich denke, wir machen Schluss. Vielleicht beten wir noch miteinander. Tim, hast du noch was auf dem Plan? Dann bete ich noch mit uns und ich hoffe, dass wir uns morgen hier alle wiedersehen werden. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass es auch zu mir neu gesprochen hat. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass das, was wir heute gehört haben, dass es auf einen fruchtbaren Boden in unser Herz fällt. Dass es Frucht bringt in unserem Leben, 30, 60, 100-fältig, Herr. Und Vater, wir bitten dich, dass du es davon bewahrst, dass es der Feind wieder rausreißen kann oder es uns rauben kann. So, wir bitten dich, Herr, dass es du, wie jetzt der Regen runterfällt, Herr, dass der Regen des Heiligen Geistes diesen Samen begießt, Herr, dass er Frucht bringt. Wir bitten dich darum im Namen Jesu. Amen. Danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis morgen. Gottes Segen.